Ja, wunderschönen guten Morgen. Der Retter ist geboren, Amen. Das ist lange her und es ist aktuell. Er ist hier, mitten unter uns. Ich wollte die Technik bitten, könnt ihr mir den Pointer schicken, hier den für die Präsentation? Könnt ihr mir den noch nach vorne bringen, bitte? Ja, unsere Predigtreihe, heute dritter Teil, Bethlehem, so habe ich diese Reihe genannt. Dritter und letzter Abschnitt so in dieser Reihe, Lukas 2, Verse 15 bis 20, gehen wir gleich rein. Nächste Woche wird übrigens Ute Horn hier predigen und sie wird dann nochmal auf einen Vers einen besonderen Fokus legen. Ich bin nächste Woche in Aachen in unserer Tochtergemeinde. Ich nehme dann mal Grüße mit von euch, ja? Ist das okay? Gut, passt schon. Letzte Woche ging es darum, dass Gottes Welt und unsere sich berühren. Dankeschön. Und heute geht es um bewegte Herzen. Wir werden gleich besonders eine Frau betrachten, die natürlich eine ganz zentrale Rolle hat in der Weihnachtsgeschichte. Und ich hoffe, dass wir die gute Mischung so hinbekommen zwischen so Rückblick, schöne Gefühle, nostalgisch, Weihnachten, aber auch aktuell. Es geht auch um dein Herz und um mein Herz. Denn der allmächtige und lebendige Gott, der hier unter uns ist, der liebt dich und er hat was vor mit deinem Herzen. Und zwar genau in dem Zustand, in dem es gerade ist. Aber da kommen wir noch zu. Ich möchte uns eine kurze Geschichte vorlesen. Das ist natürlich ausgedacht, aber es führt uns noch mal so ein bisschen rein in die ganze Thematik. Und zwar so, als wenn Maria, die Mutter Jesu, ein Tagebuch geschrieben hätte. Wie hätte das denn so sein können, ihre Einträge in dieser bewegten Zeit? Und ich lese uns das mal vor. Liebes Tagebuch, ich weiß gar nicht, wie ich starten soll. Ich bin noch so verwirrt und weiß nicht mehr, wo oben oder unten ist. Ich liebe meinen Gott, ich glaube an sein Wort. Ich bin gerne im Tempel, aber das heute war krasser als alles, was ich je erwartet hätte. Wo soll ich anfangen? Ich fühle mich sogar komisch, das zu schreiben, weil ich denke, ich glaube selbst die Worte nicht, die ich hier schreibe. Heute wollte ich eigentlich nach der Arbeit im Haushalt ganz normal zu meinen Freundinnen gehen und danach, wenn Josef Feierabend hat, zu ihm gehen, um ihn endlich wiederzusehen. Schließlich hat unser Treffen gestern nicht geklappt und ich habe mich so auf ihn gefreut. Und dann, während ich den Hof fege, kommt auf einmal eine seltsam schöne Gestalt daher und spricht zu mir, dass der Herr mit mir ist. Mann, habe ich mich erschreckt. Dann sagt er doch, dass ich schwanger werde mit dem Sohn des Höchsten, der auf dem Thron Davids sitzen werde. Ich wundere mich noch und erkläre ihm, dass er sich vertan hat. Ich und schwanger, ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Und dann sagt er mir, dass ich schwanger werde. Ich als Jungfrau. Weil der Geist des Herrn auf mich kommt, wie verrückt, wie unglaublich. Aber ich wusste, das ist Gott, der zu mir redet. Und wenn Gott seinen Engel zu mir schickt, der mir das so eindrücklich sagt, dann nehme ich Gottes Wort an. Egal wie krass es ist und wie unsicher es mich macht. Danach renne ich also zu Josef, um ihm alles zu erzählen und der fällt fast vom Hocker. Bleich wie die Wand war der und ich weiß, er liebt Gott über alles und mich auch, aber das konnte er mir irgendwie nicht glauben. Oh Mann. Er wollte mich erstmal nicht sehen und war richtig verwirrt. Er brauchte Zeit. Ich glaube, er überlegt ernsthaft, mich zu verlassen. Meine Welt würde untergehen, wenn das so ist. Wie kann das sein? Schließlich war es doch Gottes Reden. Ich bin verzweifelt und ich habe echt keine Ahnung, was passiert und wie das alles gehen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich einschlafen soll. Nächster Eintrag. Liebes Tagebuch. Es ist unglaublich. Gott ist so gut und stellt sich zu mir. Kommt doch heute Morgen tatsächlich Josef angerannt, steht völlig außer sich vor mir mit einer Blume und einem Korb voller Feigen als Entschuldigung. Gott hat durch einen Engel auch zu ihm geredet. In der Nacht erzählt er mir, der Engel hat ihm bestätigt, dass ich vom Heiligen Geist schwanger geworden bin und er hat ihm genau wie mir gesagt, dass das Kind Jesus heißen soll und das Volk von seiner Schuld befreien wird. Wie genial, dass er mir jetzt glaubt und zu mir steht. Ich bin so glücklich. Da vergesse ich schon fast die Sorgen, die ich in der letzten Nacht hatte. Wie gut, dass wenigstens Josef mir jetzt glaubt. Mit Josef an meiner Seite schaffe ich das irgendwie. Nächster Eintrag. Liebes Tagebuch, ich bin jetzt bei einer entfernt Bekannten zu Besuch, Elisabeth. Sie ist zwar viel älter als ich, aber es tut so gut, bei ihr zu sein. Sie ist auch schwanger und hat auch so viel mit Gott erlebt. Wir können uns endlich austauschen und sie hält mich nicht für eine Lügnerin oder verrückt wie alle anderen. Das tut gut. Als ich hier ankam, hat ihr Sohn im Bauch gehüpft und der Heilige Geist war auf ihr und sie hat über mich und Jesus geweissagt. Das war voll die Bestätigung von allem, was Gott bisher durch seine Engel zu Josef und mir gesagt hat. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gut das tat und wie sehr mich das ermutigt hat. Gott ist treu und ich bin froh, dass er mich ausgesucht hat als seine Magd. Ich bleibe noch ein paar Wochen hier. Mir ist zurzeit so übel und Josef hat so viel um die Ohren. Dann kann ich mich hier bei Elisabeth besser erholen und ihr noch etwas helfen. Ihr Kind kommt ja schon bald. Nächster Eintrag. Liebes Tagebuch, es ist so viel passiert. Bin gar nicht hinterhergekommen, es aufzuschreiben. Kaiser Augustus will eine Volkszählung machen. Keine Ahnung, was den reitet. Das heißt, Josef und ich müssen allen Ernstes nach Bethlehem. Ich meine, hallo, weiß der, wie weit das ist? Meine Füße sind eh schon dick bei der Hitze hier. Hätte Josef nicht den Esel klargemacht, keine Ahnung, wie das hätte gehen sollen. So kann ich wenigstens auf dem Esel reiten. Ich habe nur gehört, dass das Wehen fördern soll. Das fehlt mir ja noch. So lang ist es ja nicht mehr bis zum Termin. Das ist was. Hatte ich mir auch irgendwie entspannter erhofft, gerade jetzt am Ende der Schwangerschaft. Nächster Eintrag, liebes Tagebuch. Endlich komme ich wieder zum Schreiben. Mit so einem Baby schafft man ja doch erstmal nichts am Anfang. Und dann noch so viel Besuch. Aber von vorne. Wir sind tatsächlich bis Bethlehem gekommen. Aber ich hatte immer wieder starke Wehen vom Reiten auf dem Esel. Und dann kommen wir in Bethlehem an. Meine Wehen waren schon recht stark und ich merke, dass ich nicht mehr lange habe. Und keiner lässt uns rein. Alle Hotels waren ausgebucht mit Wartelisten. Meine Nerven lagen blank. Der arme Josef. Dann sind wir zu Motels gegangen. Alle voll. Sogar die Jugendherberge war überbucht. Wenigstens war der Hausmeister so nett, dass er uns dann in den Stall gelassen hat. Der hat wahrscheinlich gemerkt, wie fertig ich war. Also wir gehen in den Stall und zack, platzt auch schon die Fruchtblase und nach einigen Stunden wird Jesus geboren. Wie gut, dass man vorher nicht weiß, wie heftig so eine Geburt ist. Mehr Schmerzen kann ein Mensch nicht erleben, oh Mann. Wie gut, dass man das schnell wieder verdrängt. Josef habe ich ganz schön schockiert, glaube ich. Meine Eltern hätte ich jetzt auch gerne da. Aber ich sag dir, was wir hier in all dem Dilemma im Stall erleben, ist der Wahnsinn. Gott ist so gut und ist treu und er bestätigt auf die abgefahrenste Art und Weise das, was er vorhat mit Jesus. Kommen doch allen Ernstes Gelehrte hierher, die von einem Stern zu Jesus geführt wurden und ehren ihn als den Heiland, schenken ihm Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als wäre das nicht genug, kommen noch ein paar bettelarme Hirten zu Besuch, denen ist sogar auch ein Engel erschienen. Sie haben gehört, dass Jesus der Retter ist, der dem Volk Rettung von ihren Sünden bringt. Alle haben etwas ungläubig geguckt, aber ich habe mich so über diese bestätigenden Worte Gottes gefreut. Wenn er durch weise Gelehrte, die mit Myrrhe und Gold zu uns kommen, spricht und gleichzeitig arme, muffelige Hirten sendet, dann kann da nur Gott dahinter stecken. Es hat mich total ermutigt, an seinem Plan für Jesus festzuhalten. So genial. Nun, soweit mal eine fiktive Übertragung, wie das vielleicht war. Auf jeden Fall ging der Maria ja so einiges durchs Herz. Und das war eine große Herausforderung. Ich möchte uns den Text für heute lesen. Als die Hirten, Lukas 2, die Verse 15 bis 20. Als die Hirten in den Himmel zurückgekehrt waren, Engel, habe ich gesagt Hirten? Ja, ich wollte nochmal gucken, ob ihr aufpasst. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder sehen, von dem der Herr uns erzählen ließ. Wir wollen das mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was die Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Wir kommen natürlich gleich zu dem Text, gehen da ein bisschen tiefer rein, aber ich möchte erstmal euch jetzt fragen, was bewegt eigentlich eure Herzen? Was bewegt unsere Herzen? Nochmal, was ist das jetzt, eine Brücke? Ich verstehe schon, da wir springen immer so ein bisschen hin und her. Aber es geht darum, dass Gott eben auch heute unsere Herzen berühren möchte. Also Mediziner, wenn die über Herzen sprechen, dann geht es um Blutdruck und Cholesterinwerte und so etwas. Aber wichtig, was unsere Herzen angeht, sind ja letztlich unsere Gedanken und unsere Gefühle. Also was bewegt uns in dieser Adventszeit? Wenn man die Tagesschau verfolgt, dann sieht man, es gibt da einige Themen, ob das die Herausforderung der Flüchtlingsströme ist, ob Europa dadurch zusammenrückt oder ob das jetzt weiter auseinanderdriftet. Manche bewegt natürlich, ob man die Islamisten der IS wirklich in den Griff bekommt und ob das richtig ist, dass man da jetzt so kriegsmäßig reinfliegt. Letzte Woche war ein großes Thema die Erderwärmung und ob wir nun als Menschheit die Erde weiter kaputt machen oder ob wir da mal auf die Bremse treten können. Da sind ja ganz konkrete Interessen dahinter. Es gibt kleinere Inseln auf diesem Globus, die haben Angst, dass sie absaufen, wenn das so weitergeht. Und dann gibt es andere, die leben davon, dass sie Öl exportieren. Die haben natürlich wieder ganz andere Interessen. Die Herzen der Jüngeren hier unter uns interessiert vielleicht die Frage, was im Februar sein wird, ob man die Empfehlung für die weiterführende Schule schafft, ob sie mal einen guten Job finden. Ältere Menschen fragen sich, ob sie in Würde sterben werden und ob sie in ein Heim müssen irgendwann oder ob das einfach klappt, bis zum Ende zu Hause zu sein. Das waren mal so einige Gedankenanregungen. Kannst du mal vielleicht mit deinem Nachbarn kurz darüber sprechen, was so dein Herz gerade bewegt? Okay, ich freue mich, dass das so lebendig geworden ist hier, mal mitten in der Predigt miteinander zu reden, was die Herzen bewegt. Vielleicht könnt ihr euch so einen kleinen Marker dran machen, wo ihr seid, und dann redet ihr nach dem Gottesdienst weiter darüber. Wisst ihr, es ist so, wir haben manchmal diese Vorstellung, dass wir sagen, okay, wir müssen unser Herz so komplett in Ordnung bringen, damit wir dann dem lebendigen Gott begegnen können. Ja, da muss alles schön rein und heilig sein. Dabei ist es ja genau andersrum. Gott ist ja gerade an unserem Herzen interessiert, was uns bewegt, vielleicht auch was uns schmerzt, wo wir einen Verlust erlebt haben. Und gerade da möchte Gott uns ja auch begegnen in diesen Themen oder auch wenn wir uns freuen über etwas, dass wir dann eben diese Freude auch in Verbindung mit unserem Gott bringen. Das ist ein lebendiger Glaube. Vielleicht interessiert euch, was mein Herz so bewegt. Also ich bin gerade sehr dankbar, dass mein eingeklemmter Nerv, den ich hatte, dass das wieder behoben ist. Also es gab ein paar Tage, da konnte ich mich kaum auf die Seite legen im Bett, weil da das schmerzte dann sehr und dann war ich erst irritiert und was ist das? Ich konnte nicht richtig durchatmen, aber Gott sei Dank, ich war jetzt letzte Woche nochmal beim Arzt und der hat mal so richtig auf den Rücken gedrückt, so ganze Wirbelsäule, und hat es einmal knack gemacht und dann war das wieder gut. Was mich auch bewegt, ist natürlich, dass Menschen Jesus kennenlernen. Das ist jetzt vielleicht keine Aussage, die euch überrascht, schließlich bin ich Pastor, aber das ist meine Leidenschaft. Deswegen freue ich mich auch, dass heute Nachmittag wieder Gottesdienst in Grefrath ist und dass wir einfach unterwegs sind damit, weil das, was Menschen brauchen, ist, dass ihr Herz wirklich verankert ist in Gott. Egal, was dein Herz gerade bewegt, vielleicht auch ist es etwas Schweres oder du hast dich erinnert an etwas, was in diesem Jahr passiert ist. Vielleicht der Verlust eines Menschen, irgendetwas Zerbrochenes, eine schlechte Diagnose, die du vom Arzt bekommen hast, was es auch war. Wenn du dein Herz wirklich verankert hast in Gott, dann kommst du da durch und dann erlebst du sogar Gott. Dann wächst dein Glaube. Und das hat aber auch viel damit zu tun, ob auch Gottes Worte unsere Herzen bewegen können. Und hier sind wir halt bei der Maria, mitten in diesem Text. Von ihr heißt es, Maria bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Nun ist das in den Bibelübersetzungen hier mit Dinge ein bisschen komisch übersetzt. Hier geht es jetzt nicht um Myrrhe und Weihrauch und so, diese Geschenke, diese Dinge, die bewegte sie nicht so sehr in ihrem Herzen. Es geht hier eigentlich mehr um die Worte Gottes, über diese verschiedenen Arten, wie Gott zu ihr gesprochen hat, wie wir es ja auch in diesem fiktiven Tagebuch gehört haben. Für die ja, biblisch tiefer interessierten, theologisch interessierten Leute. Hier steht übrigens das Wort Rema dahinter. Das ist hier mit Dinge übersetzt, auch interessant. Also sie bewegte die Rema-Worte, die sie bekommen hatte, in ihrem Herzen. Sie bewahrte das da und sie dachte oft darüber nach. Hier haben wir ein hebräisches Wort. Hat jemand eine Ahnung, was dieses Wort heißt? Was könnte das heißen? Wir hatten das auch schon, also ist sogar im Predigttitel drin. Heiße Spur. Hm? Nein. Nein. Okay, Hebräisch geht ja andersrum, das geht hier los. Das hier heißt Bethlehem. Bethlehem heißt das. Ha, einige freuen sich, die haben es richtig geraten. Bethlehem, wie diese Predigtreihe ja auch heißt. Was hat das jetzt hier mit der Predigt zu tun? Nun, Bethlehem heißt wörtlich übersetzt Brothaus. Brothaus oder Haus der Speise. Beth heißt immer Haus. Ja, macht vielleicht Klick, so Bethel. Und es gibt ja viele Begriffe im Alten Testament, die Beth drin haben, das heißt Haus. Und Lechem heißt Brot bzw. Speise. Nun, der Ort, um den es also geht, wo Maria ist, ist Bethlehem. Es ist das Brothaus. Das hat zum einen damit zu tun gehabt, diese Stadt nicht weit von Jerusalem, kleinere Stadt, da fängt ja auch so die judäische Wüste an. Also Wüste jetzt nicht wie Sahara-mäßig, aber schon so, wo es dürrer wird, wo nicht mehr viel wächst. Aber da gab es noch fruchtbaren Boden und zum anderen aber natürlich auch übertragen. Das Brothaus. Hier wird Jesus geboren, in Bethlehem. Und Jesus hat später einmal gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das von dem Munde Gottes ausgeht. Da haben wir wieder diese Rema-Worte, diese Worte, die Gott zu deinem Herzen spricht, zu meinem Herzen spricht. Davon leben wir. Und so wie unser Körper Brot braucht, Kraft braucht, so braucht es auch unser Herz. Wir brauchen die Worte Gottes. Und wenn wir sie aufnehmen und wenn wir sie verstoffwechseln, ja, wenn wir sie verarbeiten in unseren Herzen, dann holen wir auch die ganze Kraft raus. In Johannes 6 hat Jesus gesagt, das Brot, das Gott gibt, ist der, welcher vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot jeden Tag unseres Lebens. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ihr habt nicht an mich geglaubt, obwohl ihr mich gesehen habt. Nur genau dieser Jesus wird also da gerade geboren in Bethlehem. Der, der das Brot des Lebens ist. Der, der unseren inneren Hunger, unseren inneren Durst stillt. Unsere Suche nach einem Zuhause, nach einem Ankommen, nach einem Wissen, ich bin angenommen, da ist jemand für mich. Ich habe eine Identität, die mir kein Mensch rauben kann. Die ist nicht abhängig davon, ob ich gerade Karriere mache oder nicht. Nicht abhängig davon, ob ich einen Ehepartner gefunden habe oder nicht, sondern ganz tief drin etwas, wonach wir uns alle sehnen. C.S. Lewis hat mal gesagt, das schon alleine ist für ihn ein Gottesbeweis, dass eigentlich in jedem Menschen eine Sehnsucht ist nach etwas, was nur Gott stillen kann. Dafür ist Jesus gekommen. Das Brot, das Gott gibt, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Und Weihnachten erklärt uns, wie dieses Brot des Lebens auf die Welt gekommen ist. Ziemlich anders, als wir, glaube ich, alle uns das ausgedacht hätten. Auf diesem Wege, wirklich durch eine Geburt, sehr unscheinbar, sehr klein, eigentlich sehr umkämpft, sehr bedroht, aber durch diese ganze Geschichte hindurch hat Gott das Brot des Lebens in unsere Welt gebracht. Die Frage ist, glauben wir das? Und nun werden, glaube ich, die allermeisten von uns sagen, ja klar, ich glaube das, ich bin ein Christ. Und das ist gut so. Aber das Brot des Lebens möchte auch gerade dann Brot für dich sein, in deinen Herausforderungen, in denen du bist, da, wo du vielleicht gerade Hoffnung brauchst, da, wo du sagst, hier ist gerade eine Grenze, da, wo du sagst, das fühlt sich gerade gar nicht gut an. Auch gerade da will Gott eben sein Wort in dein Leben sprechen, dass du dann, so wie Maria, diese Dinge aufnimmst und diese Dinge dich stark machen. Was bewegte Marias Herz? Nun, all diese Dinge, all diese Worte in ihrem Herzen, das hat sie stark gemacht. Wir haben das ja gerade betrachtet. Das war eben also keine nette romantische Weihnachtsgeschichte, sondern das war extreme Herausforderung, wo diese junge Frau durchgegangen ist. Gott hat ihr da ganz schön viel zugemutet. Wie konnte sie das eigentlich zu Ende gehen? Wie konnte sie diesen Weg gehen? Wie konnte sie das aushalten? Es ist ein Engel und dann ist sie schwanger und Josef und kein Platz. Ich meine, ich frage uns mal, wann kommen wir eigentlich an unsere Grenzen? Ich sag mal, ich komme ziemlich schnell an meine Grenzen. Ein eingeklemmter Nerv, ich kann nicht richtig durchatmen. Ich sage, Herr, gerade jetzt? Nee, ich habe gerade wieder mit Joggen angefangen. Jetzt kann ich noch nicht mal joggen, ich will abnehmen. Herr! Und dann ist es gut, wenn wir Gott kennen. Und wenn wir vielleicht gerade dadurch Gott tiefer kennenlernen. So wie die Nachfolge eben nicht bedeutet, ich komme zu Jesus und danach sind alle Probleme gelöst, sondern ich komme zu Jesus und dann lerne ich. Und das Gute ist, ich bin nicht mehr allein. Da ist ein Gott und er spricht zu mir. Und diese Worte sind halt wichtig, dass ich diese Worte, dass die in mir Raum haben, dass ich die bewege. So wie Maria das gemacht hat. Da war der Engel, da war die Elisabeth, da war der Josef. Das war erstmal schwer, aber dann stand er auch zu ihr. Später die Hirten, die da kamen. Nun, wir kennen ja schon das Ende der Geschichte. Wir denken, ja, ist doch klar. Aber gehen wir nochmal da rein. Maria kannte nicht das Ende der Geschichte. Sie war mitten im Leben. Und dann ging sie da durch. Und Gott hat dafür gesorgt, auf verschiedene Kanäle, dass seine Botschaft zu ihm kam. Und das Gute war, dass sie diese Worte behalten hat, dass sie die bewegt hat in ihrem Herzen. Nun, wenn wir uns mal anschauen, das Umfeld hier, da war ja nicht nur Maria. Da heißt es alle Leute und da heißt es auch die Hirten. Wir haben eigentlich drei Arten von Hörern der Botschaft, ja, die alle die Worte Gottes gehört haben, was der Engel den Hirten gesagt hat und die Hirten dann den Leuten gesagt haben. Und da heißt es, alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria bewahrte das in ihrem Herzen, dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück. Sie priesen Gott und lobten Gott für das, was geschehen war. Nun, ich finde hier so drei Stufen, wie man mit dem Wort Gottes umgehen kann. Ja, die erste Stufe, das ist hier alle Leute. Alle Leute, also die Leute, die dabei waren, die das mitbekommen haben. Die Botschaft der Hirten, und da ist wirklich ein Baby geboren. Und boah, sie staunen. Sie staunen darüber. Sie sind verwundert und sie staunen. Das ist eigentlich so die erste Stufe, wie man mit dem Wort Gottes umgehen kann und sollte. Dass man sagt, wow. Ich meine, die Bibel wird ja diskreditiert in unserem Land. Ja, es ist ja nicht oft so, dass gesagt wird, die Bibel, das ist ein Geschenk. Das ist so großartig. Wir haben das Wort Gottes, das heilige Buch. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber habe ich jetzt nicht so oft gehört. Ich sag mal so im Fernsehen oder so, dass unsere Gesellschaft davon geprägt ist. Wir sind dankbar, dass wir das Wort Gottes haben. Das wäre eigentlich toll, oder? Wenn man da mal so in der Richtung ermutigt würde. Aber wir ermutigen einander. Wir sind dankbar dafür. Wir staunen darüber, dass wir das Wort Gottes haben und dass da Dinge drin sind, die sich für uns auch erfüllen. Staunen. Nun, die Hirten, es ist so die zweite Stufe, die gehen schon einen Schritt weiter. Also die sagen sich nicht nur, wow, das ist wirklich toll, erstaunlich, verwunderlich. Nein, sie werden schon aktiv, sie machen Lobpreis daraus. Sagen, ja, wir preisen Gott dafür, was er getan hat. Wir durften das miterleben, wir haben das gesehen und wir können das weitergeben. Also hier ist Lobpreis. Das ist schon ein bisschen aktiver. Die geben das auch weiter. Und ich möchte sagen, die dritte Stufe, das ist jetzt nicht gegeneinander auszuspielen, sondern die dritte Stufe, das ist Maria. Maria bewegte die Worte in ihrem Herzen hin und her. Maria wurde dadurch auch vorbereitet für das, was dann ja noch kam. Ist ja so, dass ihr Leben danach sicherlich schöne Phasen hatte, aber auch noch manche schwere Phasen kamen. Zum Beispiel, als sie im Tempel waren, Jesus war 12 Jahre alt, dann haben sie Jesus verloren in dem Ganzen. Und als sie ihn endlich wiederfinden, sagt er, ja, wusstet ihr nicht, ich muss sein im Haus meines Vaters. Nun klar, im Nachhinein, ja klar, ganz richtig so, Jesus. Aber mal so ein bisschen nachempfinden, wie geht's den Eltern, wenn ein 12-Jähriger sagt, ich musste das und das machen. Oh, auch nicht so leicht zu verarbeiten. Ich glaube, wir haben ja schon Probleme damit, wenn 16-Jährige oder 20-jährige Kinder von uns sagen, nö, also hast dich vertan, also mein Weg ist jetzt der. Und dann wurde es ja noch viel heftiger später, als dann die Leidensgeschichte von Jesus begann. Was hat Maria da alles durchmachen müssen? Ich meine, als ihr Sohn dann durch Jerusalem das Kreuz schleppte und zusammenbrach. Und dann, als er am Kreuz hing. Wie konnte Maria das alles verarbeiten? Durch die Worte Gottes, die sie gehört hatte, die sie aufgenommen hat, die sie verstoffwechselt hat, die tief in ihr waren. Dadurch hatte sie die Kraft. Ich sag mal, Maria war kein Mensch des Augenblicks. Ja, das ist ja so eine Redewendung aus dem vierfachen Ackerfelsgleichnis. Ein Mensch des Augenblicks. Mensch des Augenblicks sagt, ja wunderbar, klar, so ist es richtig. Und dann nächstes Thema. Und ab und zu mal so ein Häppchen so von dem, was Gott ist, wie sein Wesen ist, was er sagt und so. Solche Menschen bekommen keine tiefen Wurzeln. Sie sind nicht stark, dann wirklich in Zeiten der Herausforderung weiterzugehen. Maria war stark, eine starke Frau. Sie ist diesen Weg weitergegangen und zwar nicht aus ihrer Kraft. Wir wissen nichts über ihre Persönlichkeitsstruktur. Es gibt ja so Menschen, es sind eher so die, hast das Gefühl, so, die schaffen das immer. Und dann gibt es ja so die anderen, die zaghaften und die oft vorsichtig sind. Das ist ja so eine Typsache. Wie auch immer Maria an der Stelle gestrickt war. Aber sie konnte diesen Weg nur gehen, weil sie die Kraft aus Gottes Wort immer wieder genommen hat und geholt hat. Weil sie darüber nachdachte. Nun, wir so als Freikirchler, wir haben es ja nicht so sehr mit dem Wort Meditation. Das schreiben wir eher so anderen Religionen zu. Aber ich finde den Begriff gar nicht falsch. Meditieren, darüber nachdenken, tief nachdenken über das Wort Gottes. Ich würde mir das so wünschen, wenn wir diese Weihnachtszeit auch dazu nutzen. Bald sind ja auch Schulferien, einige von uns werden Urlaub haben. Und wenn man sagt, ich nehme mir mal eine richtig ausgiebige Zeit mit dem Wort Gottes. Ich setze mich mal dahin und ich lese mal einen Abschnitt und dann denke ich darüber nach. Ich stelle vielleicht sogar Fragen an diesen Text. Gott, wie hast du das gemeint? Und Gott, was willst du denn vielleicht mir damit sagen? Und wenn wir das tun, dann baut sich etwas auf in uns. Ja? Das ist wie Fitness, das ist wie Fitnessstudio, aber für unseren inneren Mensch. Und die Bibel sagt, dass der innere Mensch eigentlich sogar noch wichtiger ist, also nichts gegen Sport. Aber der innere Mensch ist mal sowas von noch viel wichtiger. Denn hier ist das, wo du dann Belastungsfähigkeit hast, wo du Stärke hast, wo du reifst, wo du von deinem inneren Zentrum aus eben auch die richtigen Prioritäten in deinem Leben setzt, wo du genügend Weisheit hast für Entscheidungen. Es gibt so viele Entscheidungen zu treffen. Da, wo du auch Geduld dann hast für Menschen, wo du Geduld brauchst. Brauchst du manchmal Geduld für andere? Ah, ich schon. Ich brauche manchmal Geduld mit anderen Menschen. Ich brauche sogar manchmal Geduld mit mir selbst. Weil ich mir manches einfach schneller wünsche. All das wächst, wenn wir die Worte Gottes so verstoffwechseln und da drüber nachsinnen. Ich bin gerade bei Hiob mit meiner Bibellese und merke, okay, so, ich meine, ich lese das ja nicht zum ersten Mal. Aber da ist ja nochmal wieder eine Menge drin bei Hiob. Was ist dein Thema? Was studierst du gerade? Wo hast du dich mal verankert in der Schrift und sagst, so das nehme ich mir jetzt mal. Da ist mal ein Thema oder ein Buch oder ein Abschnitt, da möchte ich mich mal rein vertiefen. Du wirst jetzt da sitzen und sagen, okay, das habe ich schon öfters gehört. Aber ich wünsche dir das so, wirklich, weil du da Schätze hebst, weil du da gestärkt wirst dadurch. Und wer weiß, was Gott mit deinem Leben noch vorhat. Gut, das, was Maria durchgemacht hat, ist schon abgehakt. Das gibt's nicht nochmal. Kannst dich nicht für bewerben bei Gott. Ich glaube, sind wir auch alle froh. Aber Gott hat immer noch viel vor in unserem Land, auf diesem Globus, in unserer Stadt. Er hat immer noch viel vor. Nun, was bewegt Gottes Herz? Was bewegt denn sein Herz? Nun, auf jeden Fall war er bewegt darüber, wie Maria mit seinen Worten umgegangen ist. Ich glaube, Gott war begeistert darüber. Ich weiß nicht, ob du dir einen begeisterten Gott vorstellen kannst, aber bei mir passt das mit rein. Für mich ist Gott nicht irgendwie ein Abstraktum, ja, eine Ansammlung von Richtigkeiten und Superlativen, sondern Gott ist eine Person. Er hat uns Menschen geschaffen zu seinem Gegenüber. Er ist interessiert an uns. Er will mit uns leben. Und obgleich er natürlich alles weiß und da auch Dinge vorherbestimmt sind, gibt es genau die Seite Gottes, der sagt, ich bin interessiert daran, was dich bewegt, was du denkst. Adam, benenn du mal die Tiere. Da fing das ja schon an, dass er irgendwie uns Menschen Dinge anvertraut. Und ich glaube nicht, dass er so gesagt hat, ja, benenn du mal die Tiere, das ist für mich jetzt zu viel Stress, ich delegiere das mal weg und weg und weg und weg. Ich will meine Ruhe haben. Ich glaube nicht, dass Gott so ist. Gott hat ja Kapazitäten ohne Ende, der kommt ja an keine Grenzen, der muss ja nicht sagen, ich brauche meine Ruhe. Er ist ja der gewaltige Gott, der mit ein paar Worten Himmel und Erde geschaffen hat. Nein, er gibt uns Aufgaben, er hat uns Begabungen und Fähigkeiten gegeben, er gibt uns Zeiträume, er hat uns in Beziehungen hineingesetzt und er möchte, dass wir unser Leben gestalten, von dem her, wie er zu uns spricht, von seinen Worten her, dass wir da die Kraft und auch die Weisheit haben, wie wir das machen sollen. Gott war begeistert über Maria. Natürlich hat er ihr alles vorbereitet, diesen Weg zu gehen. Er hat ihr alle Ressourcen gegeben, dass sie diesen Weg gehen konnte. Ich glaube, er war aber dann trotzdem begeistert, dass Maria diesen Weg ging. Denn sie war ja keine Marionette, sie war ja kein Roboter, sie war ja ein Mensch aus Fleisch und Blut mit einem Herzen. Gott ist begeistert von Menschen, die so bereit sind, ihr Herz ihm zu geben und auf ihn zu hören und Teil seiner Geschichte zu sein. Ich möchte dich fragen, ob du bereit bist, Teil der Geschichte Gottes zu sein. Vielleicht wirst du sagen, ja klar, das ist schon lange mein Gebet und das habe ich auch gemacht. Dann mach das weiter. Aber vielleicht gibt es einige unter uns, die sagen, so habe ich das noch nie gesehen. Für mich ist Gott irgendwie einer, der ist da und da kann ich auch mal hinbeten, wenn ich Not habe. Aber Gott möchte tiefer mit dir gehen. Er möchte, dass du Teil seiner Geschichte bist. Und ich kann dir nicht sagen, was das ist. Das kann Gott dir sagen. Ich kann sagen, für unsere Gemeinde war ein Teil der Geschichte in diesem Jahr, dass wir mehr Kontakt zu Flüchtlingen bekommen haben. Dass wir einige Gaben zusammengebracht haben, Begabungen, sodass wir Dinge verteilen konnten, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, dass es Übersetzer gibt, dass sie Predigten hören können, einen Glaubensgrundkurs gemacht in Englisch. Und wir haben uns alle irgendwie gestreckt und geguckt, wie können wir das machen. Wir sind ein Teil von dem, was Gottes Geschichte ist im Moment. Wie können wir das denn weitermachen und warum tun wir das? Wir tun das, weil Gott sein Wort in unsere Herzen geschickt hat. Weil wir uns bewegen lassen von dem, was Gott bewegt. Weil wir uns motivieren lassen von dem, was Gottes Wunsch ist. Und ich bin total begeistert darüber. Das ist das Großartigste, was man tun kann. Ich möchte Matti schon mal nach vorne bitten und mit euch zusammen jetzt vor Gott stehen. Gottes Herz ist bewegt. Kannst du dir vorstellen, dass Gott zu dir auch manchmal sagt, ich finde das klasse, wie du das gemacht hast? Oder kannst du dir nur vorstellen, dass Gott sagt, das war wieder nicht genug? Ich habe festgestellt, dass ich sehr stark motiviert werde davon, dass Gott gut ist und nicht ein Nörgler. Dass Gott sagt, Carsten, ich finde das toll, dass es dich gibt und dass du mir folgst, für mich lebst. Und ich weiß ja selber, dass da eine Menge noch nicht gut ist und dass da noch viel zu lernen ist. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Ich habe noch einen Bibelvers. In 2. Chroniker 16, Vers 9 heißt es, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Die Augen des Herrn durchstreifen die Erde und er sucht solche, die ihr Herz völlig auf ihn ausrichten, um sich dann an ihnen mächtig zu erweisen, also sie zu stärken und sie zu tragen. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Leben, das du uns geschenkt hast. Und wir danken dir für unsere Herzen, die du uns geschenkt hast. Vater, du weißt, dass es umkämpft ist. Dass es immer droht, dass unsere Herzen erkalten oder hart werden. Auch durch die Umstände, in denen wir sind. Aber wir wollen dir heute Morgen unsere Herzen hinhalten. Und wollen dich bitten, Vater, da, wo es hart oder kalt geworden ist, mach du es wieder warm und weich für dich, dass wir dir vertrauen können. Dass wir vielleicht auch wieder Menschen vertrauen können, wo wir das verloren haben. Und ja, Vater, wir halten dir unser Herz hin, weil wir sagen, wir wollen unser Leben leben, dass das dir gefällt. Wir wollen Teil deiner Geschichte sein. Hier in Krefeld, da, wo wir wohnen, in unserem Umfeld. Danke, Herr. Amen.